NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Oh ja, das war sie, Janis Joplin, die vor 50 Jahren gestorben ist, so wie schon zwei Wochen vor ihr Jimi Hendrix. Die beiden Ikonen der Hippie-Kultur und ihr frühes Ende, das ist heute eines der Themen hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir auf eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, ein Stück Mediengeschichte von Luther zu Twitter. Und gleich zu Beginn gehen wir jetzt 30 Jahre zurück zur deutschen Einheit 1990, genauer gesagt zu der Frage, wie damals in den Gerichtssälen über das Unrecht aus DDR-Zeiten verhandelt und geurteilt wurde. Die ehemalige DDR-Führung mit Erich Honecker und Egon Krenz, der Chef der Auslandsspionage Markus Wolf, aber auch manche einfache Grenzsoldaten mussten sich damals vor Gericht verantworten. Wie lief das ab und wie ging es aus? Claudia Venor ruft es ins Gedächtnis.
Das Volk wollte Freiheit, aber auch Gerechtigkeit. Nach dem Untergang der DDR sollten die einstigen Machthaber für begangenes Unrecht zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht nur Erich Honecker, der bis zum 18. Oktober 1989 Staatsratsvorsitzender und damit der mächtigste Mann in der DDR gewesen war.
Honecker, ja, dass wir die ganzen Jahre nicht den Mund aufmachen durften. Und wir im Prinzip im Dunkeln getappt haben hier, ja.
Das ist bedauerlich, dass man so betrogen wurde. Die 20 Jahre, die mir verloren gegangen sind durch diese Machenschaften, die kann ja keiner zurückgeben.
Die gehen einfach und sagen, das war's dann. Es tut uns leid, aber die Leute, so viele Menschen, die jetzt meinetwegen in den 50er Lebensjahren jetzt sind, die sind um ihr ganzes Leben betrogen worden. Ja, ich meine, das kann nicht sein, dass die einfach dann gehen und das war's dann.
Zur Zeit dieser Umfrage hatte sich Erich Honecker mit Ehefrau Margot schon nach Moskau abgesetzt. Im dortigen Exil erklärte er:
Ich habe also nicht die Absicht, den Racheengeln mich zur Verfügung zu stellen.
Es kam anders und das bewirkte vor allem ein in der damaligen Sowjetunion hoch angesehener, gut vernetzter FDP-Politiker. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher damals im Bundestag.
Das, was im Falle Honecker geschehen ist, kann und wird von uns nicht hingenommen werden. Die Bundesregierung erwartet, dass Herr Honecker unverzüglich nach Deutschland zurückverbracht und den deutschen Behörden überstellt wird.
Honeckers Versuch, dem, wie er sagte, Racheengel der Justiz zu entkommen, war nicht erfolgreich. Am 12. November 1992 begann gegen ihn Stasi-Chef Erich Mielke und weitere SED-Funktionäre der sogenannte Politbüro-Prozess wegen Totschlags, ein Jahrhundertprozess. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten damals in Sonderkommissionen zur Regierungs- und Vereinigungskriminalität in tausenden Fällen. Aber das Strafrecht war auch dieses Mal auf das Ende einer Diktatur nicht vorbereitet. Es kennt keine Kollektivschuld, so Jutta Limbach, die damalige Berliner Justizsenatorin und spätere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts.
Es ist nicht darauf angelegt, mit einem politischen System und seinen Führern abzurechnen. Es verlangt vielmehr den Nachweis individueller Schuld.
Ein Unrechtsbewusstsein fehlte der einstigen DDR-Führungsriege ohnehin. Sie sprach stattdessen von Siegerjustiz. Demgegenüber verknüpften DDR-Bürgerrechtler wie Wolfgang Ullmann mit den Prozessen große Hoffnungen.
Unrecht kann erst dann vergehen, wenn es aufgedeckt ist, wenn es als Unrecht erkannt und als Unrecht verurteilt ist.
Unter den Augen der Weltöffentlichkeit spielten sich vor Gericht bizarre Szenen ab. Immer wieder ging es um den Gesundheitszustand der Angeklagten.
Tagesordnungspunkt 1, Hereintragen des Politbüros. Tagesordnungspunkt 2, Einschalten der Herzschrittmacher.
Ein sarkastisches Zitat von Honeckers Anwalt Friedrich Wolf. Sein Mandant sei unheilbar krank und der Prozess ein Wettlauf mit dem Tod, so Strafverteidiger Nicolas Becker.
Ich finde, dass das zeigt, dass es sich um einen politischen Prozess handelt und dass die offenbar mit diesem todkranken Mann alles bis zur letzten Quälerei veranstalten wollen.
Ein schwerer, aber haltloser Vorwurf. Zuerst wurde das Verfahren gegen Stasi-Chef Mielke abgetrennt und später eingestellt, denn er war bereits in einem anderen Strafprozess angeklagt und ihm ein zweites Verfahren aus Gesundheitsgründen nicht zumutbar. Mielke wurde wegen Mordes an zwei Polizisten begangen 1931 zu 6 Jahren Haft verurteilt, aber nie wegen der Stasi-Verbrechen belangt. Auch Erich Honecker kam frei. Gutachter attestierten bösartigen Leberkrebs und die Strafkammer erklärte ihn für verhandlungsunfähig. Der damalige Gerichtssprecher Bruno Rautenberg zu den Folgen.
Das Verfahren gegen den Angeklagten Erich Honecker in dem Prozess um die Todesfälle an der Mauer und an der innerdeutschen Grenze wird auf Kosten der Landeskasse eingestellt.
Honecker flog direkt zur Ehefrau Margot nach Chile, wo er 1994 starb. Im Jahrhundertprozess blieben am Ende nur 2 von ehemals 6 Angeklagten übrig und wurden verurteilt. DDR-Verteidigungsminister Kessler zu 7,5 Jahren und SED-Bezirkschef Albrecht zu 5 Jahren und 1 Monat Haft. Die Behauptung der sogenannten Schreibtischtäter, ein Schießbefehl gegen DDR-Flüchtlinge habe gar nicht existiert, wurde in diesem Strafprozess glänzend widerlegt und der Vorwurf vom Bundesgerichtshof später präzisiert, indem er feststellte:
Die gezielte Tötung von unbewaffneten Flüchtlingen war wegen offensichtlichen, unerträglichen Verstoßes gegen elementare Gebote der Gerechtigkeit und völkerrechtlich geschützte Menschenrechte auch in der DDR Unrecht.
Frühere Grenzsoldaten, sogenannte Mauerschützen, kamen überwiegend mit Bewährungsstrafen zwischen 6 und 24 Monaten davon. Höhere Strafen wurden nur verhängt, wenn ihnen exzessive Gewaltanwendung nachgewiesen werden konnte. Per Haftbefehl gesucht wurde schon bald, nachdem er am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz aufgetreten und ausgebuht worden war, jener Mann ohne Gesicht, der sich 30 Jahre lang perfekt getarnt hatte.
Wenn wir diesen Weg der Erneuerung mit Vernunft und Besonnenheit weitergehen wollen, dann muss ich hier mich dagegen wenden, dass viele Mitarbeiter dieses Ministeriums, die ich aus langen Jahren kenne, nun zu Prügelknaben der Nation gemacht werden sollen.
Markus Wolf, bis 1986 im Stasi-Ministerium Chef der Auslandsspionage, war zunächst nach Moskau geflohen, kam dann aber doch zurück. 1993 wurde er in Düsseldorf wegen Landesverrats angeklagt. Eine Rolle spielte dabei auch die Guillaume-Affäre, über die 1974 Kanzler Willy Brandt gestürzt war. Das Urteil gegen Wolf, 6 Jahre Haft, wurde später aufgehoben. In einem weiteren Verfahren wegen Freiheitsberaubung und Nötigung erhielt er eine 2-jährige Bewährungsstrafe. Ins Gefängnis musste er nie. Er starb 2006. Mit Egon Krenz, dem Honecker-Nachfolger und letzten DDR-Staatschef, rückte 1995 ein weiteres Politbüro-Strafverfahren in den Fokus. Angeklagt wegen Totschlags von DDR-Flüchtlingen wurden mit ihm auch die ehemaligen Politbüro-Mitglieder Schabowski und Kleiber. Während seine Mitangeklagten durchaus die Opfer an Mauer und Stacheldraht bedauerten, verharmloste Krenz seine Schuld und beschönigte die DDR-Verhältnisse.
Es war die kürzeste Zeit meines Lebens in der DDR, wo ich sogenannter, wie das heißt, da heißt Bonze war. Die größte Zeit meines Lebens in der DDR habe ich als Schüler, als Student, als junger Arbeiter, als junger Lehrer erlebt. Und ich will sagen, das waren so schöne Jahre. Und wenn es sein muss, bin ich auch bereit, wenn die deutsche Justiz dies für richtig hält, dafür ins Gefängnis zu gehen.
Gegen das Urteil, 6,5 Jahre Haft, ging Krenz durch alle Instanzen vor, bis zum Bundesverfassungsgericht und schließlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es wurde 4-mal bestätigt. Krenz hat es trotzdem nie akzeptiert und sprach nach seiner Haftentlassung 2004 von Freiheitsberaubung. Nur 1-mal gestand er Fehler ein, die seiner Ansicht nach zum Ende der DDR geführt hätten.
Vor allem war es auch die Tatsache, dass wir nicht gesehen haben, dass ein Staat, der sich für Reformen nicht öffnet, eigentlich diesen Weg des Untergangs gehen muss.
Seit 2005 ist die Strafverfolgung von DDR-Unrecht abgeschlossen. Bis dahin wurden rund 100.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet, 1.000 Fälle tatsächlich angeklagt und davon 750 rechtskräftig verurteilt. Inzwischen sind alle Straftaten verjährt. Nur Mord verjährt niemals.
Claudia Venor über die juristische Aufarbeitung von DDR-Unrecht nach der deutschen Einheit vor 30 Jahren. Dass Medien vieles können, Informationen bieten und über wichtige Fragen aufklären, aber auch Propaganda verbreiten und die Menschen mit Fake News durcheinanderbringen, das alles ist kein neues Phänomen. Aber natürlich waren es ganz unterschiedliche Medien, die dazu im Lauf der Geschichte genutzt wurden. Es gab Zeiten, da konnte ein gut gemachtes Flugblatt enorme Wirkung haben. Heute laufen die ganz großen Wellen und Kampagnen durchs Internet. All das spiegelt jetzt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem Titel »Von Luther zu Twitter«.
Es ist eine ganz spezifisch menschliche Kulturtechnik, sich über Medien auszutauschen mit Erinnerungen, Sachverhalten, Gedanken und Betrachtungen. Das hat nicht bei Luther begonnen. Eine 5500 Jahre alte, sehr schöne Trommel bildet den Prolog der Ausstellung. Das Besondere, es sind Zeichen drauf zu erkennen, die den Soziologen und Kurator Harald Welzer faszinieren. Sie lassen sich nämlich nicht dechiffrieren und zwingen uns damit zu einer gewissen Demut.
Weil wir leben ja wie alle Kulturen in der Überheblichkeit, dass unsere Kultur nachhaltig ist, dass sie überdauern wird und so weiter. Und ich hätte Zweifel daran, ob die ganzen wunderbaren verbalen oder digitalen oder schriftlichen Äußerungen oder Filme oder was, die wir heute produzieren, in 5.500 Jahren noch irgendeine Form von Verständlichkeit hätten.
Verständlichkeit war das Ziel Martin Luthers, als er die Bibel übersetzte. Er nutzte, so die Kuratorin Melanie Lyon, die Buchdrucktechnik für Flugblätter, um die Reformation voranzutreiben.
Luther als Medienperson steht da für uns auch exemplarisch für eine Person, die wirklich nachdem der Buchdruck schon 70 Jahre existiert hatte, wirklich erkennt, was er mit dem Medium machen kann. Und natürlich stehen da auch Personen im Hintergrund, wie beispielsweise Lukas Cranach, die mit einer Bildproduktion zum Reformator natürlich auch stark dazu beitragen, dass dieser erfolgreich wird und dass die Leute, die ja im Großteil in der Zeit nicht lesen können, einen neuen Zugang zu Inhalten bekommen.
Den Lutherraum dominiert eine nachgebaute Kanzel. Jeder der 5 Themenräume mit den insgesamt 200 Exponaten transportiert eine ganz bestimmte Atmosphäre. Im Radioraum gibt's einen leisen Grundsound, dem niemand sich entziehen kann. Im Fernsehraum ist ein Wohnzimmer der frühen 60er Jahre eingerichtet mit bunten Tütenlampen, braunem Couchtisch und dem Fernsehgerät im Zentrum. Buchdruck, Presse, Radio, Fernsehen und Internet sind verbunden mit Personen, die mit ihnen Einfluss gewinnen wollten. Luther mit dem Buchdruck, Bismarck mit der Presse, Hitler und Goebbels mit dem Radio. Kennedy hat 1960 die Wahl nach dem ersten Fernsehduell gegen Nixon gewonnen, auch weil er Telegener war. Trump schließlich nutzt Twitter. Sein Account steht prominent auf einer Säule des Internetraums, um an den etablierten Medien vorbei zu kommunizieren. Jedes Medium hat die Herrschaft einerseits gefestigt, andererseits auch die Protestbewegungen unterstützt. Bei Todesstrafe war es den Deutschen im Krieg verboten, BBC zu hören. Die Demonstranten in Belarus verabreden sich momentan via Smartphone. Unser Internetzeitalter beweist, so Harald Welzer, wie ambivalent und vielschichtig die Entwicklungen sind.
Dass es eben nicht auf einen totalitären Überwachungskapitalismus alleine hinausläuft, sondern dass sich auch Gruppen wie die Fridays for Future oder die Hongkonger Demokratiebewegung mithilfe dieser Medien organisieren kann und in irgendeiner Form versuchen kann, Gegenerzählungen und Gegenmacht zu entfalten.
Erstaunlich bei dieser Verstand und Gefühl gleichermaßen anregenden Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, sie bildet auch das Heute ab und lässt Raum für Utopien oder Spekulationen. Nichts ist sicher. Welches Medium überlebt, welches gewinnt, welches verliert, alles ist offen. Harald Welzer.
Was wir in der Corona-Krise gesehen haben, dass die etablierten Medien
ein unglaubliches Vertrauen in der Mehrheitsbevölkerung genießen, wo wir vor einem Jahr noch gesagt hätten, die spielen eigentlich im Angesicht der ganzen sozialen Netzwerkkommunikation gar nicht mehr so eine Rolle. Das heißt, diese Prozesse sind ja volatil und die können wir so genau nicht beschreiben, weil wir selber Teil dieser Prozesse sind.
Fest steht, Hass und Hetze, Lügen und Betrug, das zeigen die Klagen einer jungen Protestantin während der Reformation, gab es in jedem Medienzeitalter, genauso wie Fortschritt, Bildung, Partizipation und Aufklärung. Die Ausstellung ist daher besonders wichtig in unserem Medienzeitalter.
Maria Ossowski über die Ausstellung Von Luther zu Twitter im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Sie läuft dort bis Anfang April. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Man könnte sagen, es war das Ende der Hippie-Zeit, als vor 50 Jahren zwei ihrer Symbolfiguren innerhalb von wenigen Wochen gestorben sind, Jimi Hendrix und Janis Joplin. Zumindest ging mit ihrem Tod etwas von dem Charme und dem Zauber jener Jahre verloren. Nach den großen Träumen von Liebe und Frieden kam jetzt ein harter, tödlicher Schlusspunkt. Drogen spielten dabei eine beträchtliche Rolle. Trotz dieses düsteren Endes aber, es waren faszinierende, mitreißende musikalische Jahre, auf die jetzt Oke Bandixen zurückschaut.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
So verabschiedete sich Janis Joplin von der Welt. So endet das letzte Lied ihrer letzten Platte im Herbst 1970. Klänge von Band of Gypsies, dem letzten zu Lebzeiten von Jimi Hendrix erschienenen Album im Sommer 1970. Die Welt der Rock- und Popmusik war erschüttert in diesem Jahr, zerfasert die Träume, abgerissen die Utopien von Liebe, Frieden, Zusammenhalt. Kurz vor Beginn des Jahres war das Free Concert der Rolling Stones in Altamont eskaliert. Ein Mann war ums Leben gekommen. Die Beatles hatten sich im April offiziell getrennt. Das Isle of Wight Festival auf der britischen Kanalinsel war im Sommer chaotisch verlaufen. Der Schwung, die Leichtigkeit, vielleicht der Geist von Woodstock aus dem Jahr vorher, war verflogen. Bestätigt Ernst Hofacker, Musikjournalist und Autor mehrerer Bücher über diese Zeit der Rockmusik.
Die Morde an Martin Luther King, Bobby Kennedy, die Charles Manson-Morde, die Katastrophe von Altamont und natürlich auch die Eskalation des Vietnamkrieges, all das warf natürlich einen ziemlich düsteren Schatten so auf diese Euphorie von Woodstock beispielsweise.
Die Hippie-Helden strauchelten. Nicht alle waren stark genug für die schnell gelebten Leben der Rockmusik. Eines führte Jimi Hendrix, bis heute eine Ausnahmeerscheinung, eine Ikone der Popkultur, aber weit mehr, erklärt Ernst Hofacker.
Jimi Hendrix dagegen hat praktisch die elektrische Gitarre neu erfunden und wenn man so will, hat er ihr eine künstlerische, aber eben auch eine technische und eine klangliche Grammatik erschlossen, die im Grunde weitestgehend bis heute für jeden Gitarristen der Welt als Basis dient und verbindlich ist.
Im Studio 1 des Norddeutschen Rundfunks sind Sie Gast des Teenager Club. Guten Abend allerseits.
Auch beim Norddeutschen Rundfunk gastierte The Jimi Hendrix Experience 1967 im Studio 1 an der Roten Baumchaussee.
Jimi Hendrix, der Wundermann aus Amerika, hat in ganz kurzer Zeit in England eine Karriere gemacht, die denen der Beatles und Rolling Stones gleichkommt.
Jimi Hendrix stammte aus Seattle. Seine Eltern waren beide Tänzer, Afroamerikaner, teilweise mit Cherokee-Vorfahren. Der Linkshänder Jimmy spielte nach der Schule und der Armeezeit Begleitgitarre, zum Beispiel bei Little Richard. Später hatte er eine Band namens The Rainflowers und spielte ein paar Gigs in New York, als er angesprochen wurde, wie er sich selbst erinnerte.
I went down to the village in New York, Greenwich Village, and they had a little group together down there, in The Rainflowers.
Chas Chandler, Kollege der britischen Band The Animals, vermittelte Jimi Hendrix Konzerte in London. Eine Begleitband wurde schnell dazugestellt. Klaus Voormann, Grafiker, Bassist und enger Freund der Beatles, erlebte eines der Konzerte dort.
Ich war im Savile Theater und da spielte Jimi Hendrix. Und also wie der auf der Bühne agiert hat, das kann sich keiner vorstellen.
Jimi Hendrix spielte scheinbar mühelos, schnell, laut, improvisierte, mischte Blues mit Jazz-Elementen, imitierte Stimmen, zitierte Melodien, die er irgendwo aufgeschnappt hatte, holte einen Klang aus der Gitarre, der bis heute sofort erkennbar ist. Die Konzerte glichen spirituellen Spektakel. 1967 saßen neben Klaus Voormann ganz vorne die Beatles, für die Jimi Hendrix eine Überraschung hatte.
Also Sergeant Pepper, Lonely Heart Club Band, und die Beatles saßen da vorne und hörten das Stück.
Eric Clapton, Jeff Beck, Pete Townsend, Jimmy Page, sie alle bekamen es damals in London direkt vor Augen geführt, was mit ihrem Instrument, der Gitarre, möglich war. So wie im Jazz schon vorher geriet die Rockmusik in eine Phase der Virtuosenverehrung. Musikalisches Können plus Charisma, erklärt der Musikjournalist und Buchautor Ernst Hofacker.
Plötzlich gab es im Pop echte Star-Instrumentalisten, das war neu.
Wie Jimi Hendrix mit Stirnband und Fellweste schien Janis Joplin ebenso wie die Blaupause eines Hippie-Klischees mit ihren Kettenringen und Batikhemden und mit ihrer Hingabe an die Musik. Sie lebte, was andere nur träumten.
Ich habe mit 17 angefangen zu singen. Ich habe viel Musik gehört und dann habe ich eines Tages angefangen und konnte singen. Das war eine Überraschung.
Janis Joplin stammte aus Texas. Sie war anders als die lieblichen, lächelnden Klassenkameradinnen. Sie trug Männerkleidung, fluchte, konnte trinken und ziemlich lange stehen bleiben und singen wie kein weißes Mädchen vor ihr.
Janis Joplin war eine der ersten Frauen in der Rockmusik, die sich als Solistin überhaupt durchgesetzt hat. Und sie hat als erste mal gezeigt, was gesanglich auf der Basis des Blues in der modernen Rockmusik eigentlich möglich ist.
Janis Joplin zog damals nach San Francisco ins Zentrum der aufkommenden Hippie-Welt. 1967 sang sie auf dem ersten großen Rockmusikfestival in Monterey und haute das Publikum um. Der Dokumentarfilmer Don A. Pennebaker, berühmt für seinen Film über Bob Dylan, war dabei und sah, wie Janis Joplin in Monterey die Bühne verließ.
Ich saß hinter der Bühne, als sie von vorne zurückkam. Sie war aufgewühlt, verschüttete ein wenig von dem Whisky, den sie in der Hand hielt. Es war, als konnte es keinen besseren Moment für sie geben auf der Welt als diesen Auftritt.
Auch für Jimi Hendrix war das Festival der Ort, an dem er in den USA ein Star wurde. Die beiden Phänomene, Janis und Jimi, erschöpften sich aber. Beim Woodstock-Festival 1969 hatte Jimi Hendrix noch einmal eindrucksvoll sein Können gezeigt. Als letzter Musiker des Festivals, unvergessen, die von ihm gespielte amerikanische Hymne. Zerstört und verheult, mit Effekten und Rückkopplungen schmerzhaft verfremdet. Von vielen als sein Kommentar auf den Vietnamkrieg verstanden. Auch Janis Joplin hatte in Woodstock gesungen, war aber zu bedröhnt gewesen mitten in der Nacht. Im später veröffentlichten Dokumentarfilm kam sie nicht einmal vor. Aber dann? Wechselnde Bands, wildes Privatleben, mehr und mehr harte Drogen. Jimmy und Janis teilten diese Elemente, die zu einem Rockstar-Hippie-Leben wohl dazugehörten. Die Kreativität litt, der Druck wuchs. Brian Jones von den Rolling Stones war im Sommer 1969 an dieser Mischung gestorben. Andere galten als gefährdet, besonders Janis Joplin. Sie zog sich zurück und arbeitete an einem neuen Album, scheinbar clean und stabil. Jimi Hendrix blieb rastlos. Er war im Sommer beim Isle of Wight Festival und einige Wochen später dann auf Fehmarn. Es war sein letzter großer Auftritt. Jimi Hendrix zog nach London zu seiner damaligen Freundin, der deutschen Monika Dannemann, einer ehemaligen Eiskunstläuferin aus Düsseldorf. An einem Abend im September jammte er erst im Musikclub und später in der Wohnung nahm er Schlaftabletten und Rotwein. Monika Dannemann fand ihn später tot. Janis Joplin, geschockt von seinem Tod, unterbrach die Arbeit an ihrem Album nur kurz. Sie machte ein Testament, das am 1. Oktober unterschrieben wurde. Am 4. Oktober tauchte sie nicht, wie verabredet, im Studio auf. Man fand sie, gestorben an einer Überdosis Heroin. Beide werden nur 27 Jahre alt. Makaber genug, man spricht auch ihretwegen vom Club 27 in der Popkultur, dem imaginären Club der Musikerinnen und Musiker, die nicht älter als 27 wurden. Brian Jones zählt ebenfalls dazu. 2 Jahre später folgte Jim Morrison, ebenfalls eine Leitfigur der Hippie-Popkultur. Live fast, love hard, die young. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Hippie-Formeln längst geronnen zu Klischee-Parolen und T-Shirt-Aufdrucken. 1970 traten andere Bands aus ihrem Schatten ins Rampenlicht und drängten musikalisch vorwärts. Ernst Hofacker.
Also Stichwort Prog-Rock, Metal, Glam-Rock, alles Dinge, die in den frühen 70er Jahren passierten.
Die Hippie-Ära war vorbei.
Das frühe Ende der Ikonen, das war Oke Bandixen über Janis Joplin und Jimi Hendrix, die vor 50 Jahren gestorben sind. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.